heute Vormittag dann ein Wort aus dem 1. Petrusbrief, und zwar Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Da wird das Heil in Jesus Christus beschrieben, die Grundlage dieses ewigen, wunderbaren Heils, das Wachstum in diesem Heil unseres Gottes, die Zubereitung für das, was auf uns zukommen wird. Und dann ganz wunderbare, herrliche Versprechungen werden noch genannt. Geradezu Garantien will Gott uns geben. Sicherheiten will Gott uns geben, was das Ziel betrifft. Da heißt es, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, begrüßt die Fremdlinge, die in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien in der Zerstreuung leben und die nach der Vorherbestimmung Gottes des Vaters auserwählt sind, um von dem Geiste geheiligt zum Gehorsam zu kommen und mit dem Blute Jesu Christi besprengt zu werden. Gnade und Friede werde euch reichlich zuteil. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns nach seinem großen Erbarmen durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Das wird in sicherer Hut im Himmel aufgehoben für euch, die ihr in Gottes Kraft durch den Glauben für ein Heil bewahrt werdet, das sich nun bald am Ende der Tage offenbaren soll. Schon vor längerer Zeit beim gründlichen Betrachten und beim Gebet über diesem Wort sind mir 7 ganz wichtige Punkte aufgefallen. Es sind mehr drin. Ich muss euch eingestehen, das Wort Gottes ist so inhaltsreich, dass ich immer nur Teilstücke daraus hervorholen kann. Aber das, was Gott mir geschenkt hat an Erkenntnis, an Erfahrungen, an Berührungen, das will ich gerne als ein Zeugnis zum Lobe meines Gottes an die Gemeinde Jesu weitergeben. Beginnen möchte ich mit Punkt 1 und dabei das Fundament unseres Heils hervorheben. Denn einen anderen Grund oder ein anderes Fundament kann ja niemand legen, außer dem, das schon gelegt ist. Hier wird uns gesagt, gepriesen sei der Gott, nicht nur damit ich Halleluja sage, nicht nur, dass ich Lob- und Dankprogramme abspule, sondern dieser Lobpreis, diese Anbetung, die hat einen Grund. Der Apostel Petrus, wie auch der Apostel Paulus, wenn die Gott lobpreisen und anbeten, dann sagen sie auch, warum sie das tun. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus. Ja, das ist ja schon ein ganz großes Thema. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, die Menschwerdung Jesu Christi, das Bestätigtwerden Gottes, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, über den Vorsatz und die Planung von Ewigkeit her, wie da der Heiland gesagt hat, im Buch steht von mir geschrieben, und ich komme, um deinen Willen zu tun. Ich will das Gesetz erfüllen für diejenigen, die das gar nicht können. Denn was für das Fleisch unmöglich war, das tat Gott und sandte seinen Sohn wohin? In die Gestalt des sündlichen, sterblichen, verletzlichen Leibes. Im Buch steht von mir geschrieben, da ist ein Plan von Ewigkeit her. Und damit du die Schuld und die Sünde, lieber Zuhörer, deine und meine Sünde, damit sie Gott auf ihn legen konnte, war der Herr Jesus einvernehmlich mit dem Vater. Ja, ich komme. Und das wird eine schwere Sache sein. die Schuld und die Sünde der ganzen Menschheit ans Kreuz zu tragen und mich dort vom Fluch treffen zu lassen. Aber ich tue deinen Willen gerne. Schaut, das wird genannt hier in diesem Text. Er hat uns nach seinem großen Erbarmen, wo war das? Wo hat Gott sein Erbarmen? Wo hat Gott seine Liebe gezeigt? Wir wissen das doch auswendig. So sehr hat Gott diese Welt, die so hässlich ist, geliebt, dass er seinen Sohn dahin in die Hände der Menschen gegeben hat, auf das wer, auf diese Liebestat hin, auf das hin, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist und die Beweggründe Gottes erkennt, der soll nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben, schriftlich zugesichert von Gott. Und da hat mein Bruder schon recht. Glaube ist nicht nur ein Gefühl. Da muss ich mich drauf verlassen können. Und da gibt es einen Widersacher, der will uns das streitig machen. Ich habe im Lauf von Jahrzehnten gelernt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Bruder Wegner, ich glaube von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus meine Sünden ans Kreuz getragen hat. Und deshalb habe ich Frieden, denn die Strafe, die ich verdient hätte, die wurde auf ihn gelegt. Lob und Dank, dem nehme ich das nie weg, auch wenn ich einen Fehler an ihn sehe. Denn da wird uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, so klar gesagt, wer ist wiedergeboren, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist. Er mag noch ein Baby in Christus sein, noch kein Jüngling und noch gar kein Vater in Jesu Christi. Aber er glaubt dem, was Gott versprochen hat. Also ich bin so dankbar und so froh, dass wir hier haben und lesen dürfen. Er hat uns nach seinem großen Erbarmen wiedergeboren. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Ohne das Kreuz von Golgatha gäbe es keine Wiedergeburt. Ohne die von Gott hochgehobene, eherne Schlange. Und ohne den Blick, Glaubensblick, auf das Kreuz von Golgatha kein ewiges Leben. Es gäbe aber auch kein ewiges Leben, wenn Jesus gestorben wäre, wir an ihn glauben würden, und Gott ihn nicht aus der Mitte der Toten herausgeholt hätte. Deshalb steht, durch die Auferstehung Jesu Christi. Ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist unser Glaube vergeblich. Dann sind wir wirklich arme Schlucker. Nun aber ist Jesus Christus auferstanden, damit ich gerettet werden könne. Und ewig in der Herrlichkeit sei bei meinem Gott und all das in Empfang nehmen könne, was wir hier in diesen Abenden und Vormittagen gehört haben. Paradiesesfrüchte, Gemeinschaft mit den Heiligen, wunderbare Wohnungen, Lebensstrom, Lebenswasser, die Früchte dort. Und dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein, um das alles zu erhalten und zu bekommen, ist Jesus gestorben. Und deshalb musste ihn Gott von den Toten herausholen. Hätte Gott das Sühnopfer Jesu, die Hingabe seines Leibes, nicht akzeptiert, dann wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden. Deshalb lese ich aus dieser Schriftstelle heraus, dass wir wiedergeboren sind aufgrund seines großen Erbarmens, seiner wunderbaren Liebe und durch die Auferstehung Jesu Christi. Alle Segnungen, alle Wirkungen des Heiligen Geistes, egal in welchen Dienstbereich die hineingehen, egal in welche Gabentätigkeit das hineinmündet, muss alles auf der Grundlage Jesu Christi. Deshalb predigen wir Christus, den Gekreuzigten. Und wenn ich in der Verkündigung und in einer Gemeinde das merke, hier ist die Grundlage des Kreuzes von Golgatha. Und ich sehe manche Dinge bei ihnen, die noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Aber sie glauben von Herzen an den Herrn Jesus. Muss ich ihnen ewiges Leben zubilligen? Aber ich bete dann, Herr Jesus, vertiefe die Erkenntnis. Mehre ihnen die Kraft. Stärke den Glauben. Lass ihren Glauben, diesen kindlichen Glauben heranwachsen, heranreifen, dass sie zum Mannesalter, zum Reifegrad des Glaubens Jesu Christi gelangen. Zu einerlei Glauben, der das sei in dem reife Maße Jesu Christi. Wenn der Glaube ausgereift sein wird und der Leib Jesu dastehen sein wird, welche Herrlichkeit. Aber das war Punkt 1. Die Grundlage unserer Seligkeit. Die Grundlage unserer ewigen Erwartung. Da sagt Petrus, ich preise dich, o Gott. Du bist der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Du hast uns aufgrund deines großen Erbarmens und durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten wiedergeboren. Ja, wozu denn wiedergeboren? Wir haben eine leibliche Geburt. Das hat jeder Mensch hier auf dieser Erde. Und wir sind noch einmal geboren worden, da kam noch einmal etwas zustande. Wozu? Um lange Gesichter zu machen? Um über die Bibel zu zanken und zu streiten? Um rechthaberisch zu sein? Nein, wiedergeboren, wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung. Ach, das ist so kostbar. Wenn ich merke, der glaubt an den Herrn Jesus und da ist eine vom Himmel her zustande gekommene und belebte, vom Heiligen Geist immer wieder belebte Hoffnung. Die Welt ist ohne Hoffnung. Wiedergeboren sein zu einer lebendigen Hoffnung bedeutet, ich habe eine Erwartung. Ich habe ein Ziel und diese Erwartung, die wird immer wieder belebt, Lob und Dank. Und das, was Gott zusagt, das hält er ganz gewiss. Ich habe eine wunderbare Erwartung. Ja, in dem Lied singen wir, die Zukunft liegt im Lichtenschein. Halleluja, preis sei Gott. Das ist der Bereich. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Nach dem großen Erbarmen, wann gibt es Wiedergeburten? Nach dem großen Erbarmen unseres Gottes und nachdem Gott diesen ungeheuren himmlischen Kraftakt ausgeführt hat, den Herr Jesus aus der Mitte der Toten herauszuholen. Ich verzichte darauf, das noch zu beschreiben, was im Grabe des Josef von Arimathea geschehen ist. Wie da ein sterblicher Leib von Gott selber in 3 Tagen zu einem nie mehr verweslichen Leibe gemacht wurde. Und jetzt habe ich eine lebendige Erwartung. Ja, was erwarte ich denn? Das kann Gott alles bei mir auch tun. Ich gehe zum 2. Punkt über. Das ist also das Heilsfundament von Gott geschaffen und von Gott gemacht und von Gott bewährt. Jetzt gibt es da einen Begriff, den will ich als 2. nennen. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, begrüßt die Fremdlinge. Wie nennt er diese Leute, die gläubig geworden waren an den Herrn Jesus? Fremdlinge. Und zu Abraham wurde gesagt, geh in dein Land, geh in das Land, das ich dir zeigen werde, um da ein Fremdling zu sein. Und von Isaak steht geschrieben, dass er ein Fremdling gewesen sei. Und jeder Wiedergeborene, der diese lebendige Hoffnung hat, der hat ja etwas, was die Welt nicht hat. der wird von Gott zu einem Fremdling gemacht. Kurze Illustration. Ich war im Fußballverein, jetzt nimmer. Aber bis zu meinem 17. Lebensjahr, da war ich Mittelstürmer. Da war ich nicht so beleibt, wie ich jetzt bin. Da war ich ein schlankes Bürschlein und ich konnte rennen. Ich konnte springen und habe hin und wieder auch Erfolg gehabt, habe den Ball ins gegnerische Tor hineingekriegt. Und das war dann so schön, wenn die Fußballfreunde kamen, auf meine Schulter geklopft haben, haben gesagt, wir sind so froh, dass wir dich haben. Ach, sind wir doch so richtig froh. Und die hatten mich gerne, weil ich immer hin und wieder ein Tor geschossen habe. Ich hatte fast das Gefühl, die brauchen mich wirklich, die können ja fast ohne mich gar nicht sein. Und ein bisschen so anerkannt und akzeptiert zu werden, na, das ist doch menschlich, das verstehen wir. Das hat mir so gut gefallen. Aber da kam der Herr Jesus in mein Leben hinein. Du, hat er gesagt, nicht wörtlich so, nicht akustisch, aber ich habe es begriffen. Ich habe etwas anderes für dich, als einem dreckigen Leder nachzulaufen und so billige Anerkennung von Menschen zu erhalten, die ganz schnell umschlagen kann. Ich habe ewige Ziele für dich. Und da habe ich mich für Jesus entschieden. Lob und Dank gründlich für Jesus entschieden. Aus der Tiefe meines Herzens heraus. Und da war Dreck da, Sünde war da, mit 17 Jahren viel Dreck war da. Aber Lob und Dank, der Heiland hat mir alles vergeben, großzügig vergeben. Die Sünde war so rot wie Blut, aber nachher so weiß wie der Schnee. Aber die Sünde, die zwischen Gott und mir stand, weg war, da kam Friede und Freude in mein Herz hinein und der Heilige Geist hat Gnadengaben gewirkt. Ganz bestimmte, wie er gewollt hat, bis hin zu wunderbarer Berufung. Die haben sofort gespürt, meine Freunde, mit dem Wegner ist das nicht mehr ganz so. Da war das Problem, das Sonntagvormittagstraining. Jetzt musste ich mich entscheiden, wo will ich hin? Zum Fußballtraining oder zu den Gotteskindern in die Versammlung? Ich habe mich für die Gotteskinder entschieden. Die haben mich natürlich zur Rede gestellt. Ja, weißt du, du solltest schon zum Training kommen. Wir sind froh, dass wir dich haben. Ich kann nicht. Ich möchte Sonntagvormittag dahin gehen. Ich wurde ein Fremdkörper bei diesen Leuten. Und die sind mir auch immer fremder geworden. Ich wurde ein Fremdling. Das hat Gott so gemacht. Und Gott will, wenn man den Heiland annimmt, dass man ein Fremdling wird hier auf dieser Erde. Mir ist vorher überhaupt nicht aufgefallen, wie viel die Alkohol verkonsumierten, wie sie feucht fröhlich die Siege gefeiert haben, wie sie sich feuchtfröhlich, mit Alkohol meine ich, getröstet haben, wenn sie verloren haben. Wie oft der Name Gottes missbraucht wurde da. Und ich merkte auf einmal, da passe ich nicht mehr hin. Die zweite Stufe, wenn ich wachsen, reifen und zubereitet werden soll, für das Heil droben, das da wartet, wie ich hier gelesen habe. Ich muss mich durch die Gnade und Güte Gottes zum Fremdling machen lassen hier auf dieser Erde. Das ist wichtig. Deshalb sagt er, ihr Fremdlinge, aber nicht im Hause Gottes. Da heißt, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Mitbürger mit den Heiligen im Hause Gottes, da will ich kein Fremdling sein. Aber in der Welt wurde ich zur Fremdlingschaft gemacht. Bei vielen Gläubigen blockiert da der Wachstum, weil sie keine Fremdlinge sein wollen. Die bemühen sich, anerkannt zu werden in der Welt und ihrer Umgebung. Und je weiter man das in der Welt gebracht hat und es zu etwas gebracht hat, je schwieriger ist es für diese Leute, für Jesus Christus wie der Abraham ein Fremdling zu sein. Aber wenn ich begreife, wozu das gut ist, dann ist das richtig. Also, ich hoffe, dass ich mich verständlich gemacht habe. Auf der Grundlage des ewigen Heils beginnt ein Entfremdungsprozess der Welt gegenüber. Der dritte Punkt, den ich herausgreifen möchte: durch die Vorherbestimmung des Vaters auserwählt. Na, wie nennen die Fachleute das? Die Prädestination. Da gibt's vielleicht so Ansichten, da gibt's vielleicht so Lehren. Ich habe Kreise getroffen, die haben gesagt, du musst zu uns kommen, Bruder Wegner. Wir sind die auserwählte Gemeinde. Und über alle anderen haben sie was Schlimmes, Schreckliches gewusst. Die Fehler bei ihnen selber haben sie nicht gesehen, denn sie waren ja die Auserwählten und Lieblinge Gottes gewesen. Dann habe ich gesagt, damit ich hier nicht einem Irrtum verfalle, Herr Jesus, will ich das genau wissen. Wie meinst du das mit der auserwählten Schar? Wer sind denn wirklich die Auserwählten? Denn wie heißt es geschrieben, dass in den Irrtum verführt würden, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten? Wer wird nicht in den Irrtum verführt? Die wahren Auserwählten. Herr, wie meinst du das? Ich möchte gern ein wirklich Auserwählter sein, nicht ein eingebildeter Auserwählter, nicht einer, der zum Auserwählten erklärt wurde, weil er da und da hingeht. Wie ist das? Durch die Vorherbestimmung des Vaters auserwählt. Ja, was hat denn Gott vorher bestimmt? Jemand hat einmal zu mir gesagt, ja, da haben wir es ja, aha, da kann einer machen, was er will, der kann ein bisschen lügen und betrügen, der geht ja nicht verloren, denn er ist ja auserwählt. Und der andere wieder, der kann machen, was er will, der kann in die Mission geben, der kann beten und fasten und rennen und laufen, es nützt ja gar nichts, denn er ist ja nicht auserwählt. Nein, so eine Auswahl hat Gott nicht im Voraus bestimmt. Aber ich will das ganz kurz erklären, wie er das gemacht hat. Gott hat im Voraus bestimmt, dass alle, die ehrlich und aufrichtig zu Jesu Christi kommen. Deshalb hat der Paulus das richtig gesagt. In ihm sind wir auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wen hat Gott von Ewigkeit dazu bestimmt, dass er ein Auserwählter sei, der mit seinen Sünden zu Jesus Christus kommt? Auf irgendeiner Kassette erkläre ich, ich mache es nur kurz. Die Schwester Corrie ten Boom, ein Werkzeug in Gottes Hand, war irgendwo zu Gast und wird durch den Gastgeber durch die Räumlichkeiten geführt. Da wird sie auf einen Raum zugebracht, da steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und wo sie da durch war, durch diese Tür, stand auf der anderen Seite wieder etwas. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und wer durch die Türe geht, wer ein Fremdling ist für Jesus. Wer den Heiland lieber hat als alles, was die Erde lieb hat, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, Augenlust, Fleischeslust, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Wenn ich ein Fremdling werden kann, wenn das Erlösungswerk, die große Liebe meines Gottes, die alle Sünden vergeben hat, mich zum Fremdling machen kann hier auf dieser Erde, bin ich auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Ich gehe zum vierten Punkt über, vergesst es nicht. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, ein Fremdling hier auf dieser Erde, dadurch in die Auswahlschar Gottes gebracht in Jesus Christus. Viertens, das ist ein bisschen Lektion, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam gebracht. Dieser Satz, durch die Heiligung, die der Geist Gottes bewirkt, zum Gehorsam. Es gibt da Irrtümer in diesem Bereich, die will ich kurz erläutern. Ich war nämlich einer, der hat sich von anderen Gesetze machen lassen. Die haben gesagt, das darfst du nicht, so musst du das und das darfst du nicht unterlassen. Und was hast du da wieder gemacht? Da waren ständig Leute um mich herum, die haben mir Gesetze gemacht. Und wenn es mir gelungen ist, diese Gesetze, die die Leute mir gegeben haben, zu erfüllen, dann habe ich Anerkennung von ihnen bekommen. Und das hat mir gefallen. Die akzeptieren mich. Hat es nicht so geklappt, dann haben die mich schief angesagt. Und manch einer hat dann auch ein Urteil zur Hand gehabt. Und hat gesagt, du mein Lieber, du bist aber auch noch nicht ganz heilig. Du musst auch noch heiliger werden. Und wenn du heilig geworden bist, dann machst du das nimmer. Und dann kannst du das machen. Das war die Gesetzgebung meiner Umgebung. Das hat nicht geklappt bei mir. Ich konnte nie so werden, wie die mich haben wollten. Und wenn ich mich noch so sehr angestrengt habe. Also das war eine totale Fehlentwicklung. Wenn ich den Gesetzen meiner Umgebung Folge leisten sollte. Ich habe dann sogar herausbekommen, werdet nicht der Menschen Knechte. Denn wenn ich den Menschen gefällig sein will, was bin ich dann nicht? Ein Knecht Gottes. Und dann war noch so eine falsche Entwicklung bei mir. Ich habe mir selber Gesetze gemacht. Wie ich das für richtig gehalten habe, das war auch ganz falsch. Denn ist es mir gelungen, die Gesetze zu halten, die ich mir gemacht habe, dann ist mein Kamm geschwollen. Dann bin ich groß geworden. Und wehe dem, der in meiner Umgebung nicht so heilig war wie ich, dem habe ich aber eine Predigt gehalten, aber eine Verdammungspredigt, nicht den Weg zur Seligkeit gezeigt. Den habe ich verurteilt. Pharisäismus. So wird Pharisäismus produziert, durch eigene Gesetzgebung. Wenn man darin noch Folge hat, schlimm, ganz, ganz schlimm. Hatte ich keine Erfolge, was meine eigene Gesetzgebung betrifft, da war ich entmutigt, habe Minderwertigkeitsgefühle bekommen. Da kamen Gedanken, gib die Nachfolge auf. Du wirst nie so, wie dich Gott haben möchte. Ich bin immer mehr entmutigt worden. So ein Geist der Depressivität ist gekommen. Dann habe ich gesagt, das kann es auch nicht sein. Wie habe ich hier gelesen? Durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Wem muss ich gehorchen? Dem neuen Gesetzgeber. So ist nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu Auserwählten sind. Denn das Gesetz des Geistes, der neue Gesetzgeber, hat mich befreit vom Gesetz der in mir wohnende Sünde. Und da, wo der Geist des Herrn ist, Lob und Dank, da ist wahre Freiheit. Sonst bin ich der Menschen Knechte. Oder ich bin mein eigener Gefangener. Das einzige Gesetz im Neuen Testament ist das. Ich will das steinerne Herz, spricht Gott, aus euch herausnehmen. Dieses pharisäische, harte, lieblose, unnachsichtige Herz, das will ich herausnehmen. Wie? Indem ich meinen Geist in eure Herzen gebe. O Lob und Dank, welch eine Gnade, der Heiland ist für meine Sünden gestorben. Mein Gott war so mächtig, dass er ihn aus der Mitte der Toten herausgerissen hat. Und weil ich an ihn glaube, fühle ich mich nicht mehr wohl in dieser Welt. Ich habe hier keine bleibende Stätte. Meine ewige Heimat suche ich. Lob und Dank dafür. Und dann wäre ich mit dem neuen Leben nie fertig geworden. Die Gesetze, die meine Umgebung von mir verlangt hat, habe ich nicht erfüllen können. Und an meinen eigenen Gesetzen bin ich auch gescheitert. Aber dann kam der Heilige Geist, der hat nicht nur eine Gabe in mein Leben hineingebracht, Gott selber, dass Jesus Christus wohne durch den Glauben in eure Herzen. Ja, Lob und Dank. Und jetzt ist der neue Gesetzgeber da bei mir. Und wenn jemand mich kränkt und verletzt und beleidigt, und ich in meinem Inneren denke, dem würde ich am liebsten eine kleben, dann ist der neue Gesetzgeber da. Weißt du, was der sagt? Ich habe es ja schon gesagt. Weißt du nicht, wes Geistes Kind du bist? Merkst du denn nicht, dass da was anderes da ist? Und seither liebe ich das alte Liedchen so sehr, dem Heiligen Geiste, der in Gnade dich straft und sich am Gewissen bezeuget mit Macht, dem sollst du nicht länger, o Mensch, widerstehen. Verscherzt, versäumst du die Gnade. Oh, so viele Gesetzlichkeit ist gegen die Gnade. Eigene Gesetze, fremde Gesetze. Aber der neue Gesetzgeber, der Heilige Geist, ist nie gegen die Gnade. Das ist so schön. Praktisch jetzt noch. Bei der Geburt meines zweiten Kindes ist meine Frau sehr krank geworden. Die ist für den Haushalt ausgefallen. Und wir hatten niemanden, der einspringen konnte, um den Haushalt zu führen. Ich bin nicht dafür, dass die Frau, wer weiß ich, was für Karriere macht in den Familien und der Mann ein Hausmann wird. Aber in dem Fall, unter der Zulassung Gottes, bin ich Hausmann geworden. Ich musste trockenlegen lernen und Pampers hatten wir da noch nicht. Da waren die Windel. Das musste ich lernen, trockenlegen. Und ich habe mich ungeschickt angestellt, weil ich halt ein Mann bin. Und die Tochter war halt sehr temperamentvoll, noch mehr als ich. Und wenn ich meinte, jetzt habe ich alle drei Zipfel richtig beieinander, dann hat sie gestrampelt und dann flog wieder alles auseinander. Das hat bei mir nicht funktioniert. Das erste Mal hat es fast eine halbe Stunde gedauert, bis es geklappt hatte. Gell? Und dann war es schon beinahe wieder so weit. Es hat nicht mehr lange gedauert. Ich habe da Probleme gehabt. Und wisst ihr, seither fühle ich auch, wozu eigentlich der Mann von Gott bestimmt ist. Und ich spüre auch, ich habe das lernen dürfen, unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes, was für Aufgabe die Frau von Gott bekommen hat. Und dann habe ich auch das Fläschchen bereitet. Und wo man, liebe Frau, dann wieder so weit war, dass ich es machen konnte, da war ich Experte beim Trockenlegen und beim Fläschchen bereiten. Da habe ich mitreden können. Sie tut mir heute noch leid, die Frau. Ja? Dann habe ich gesagt, du, das Fläschchen ist zu heiß. Nein, hat sie gesagt, das ist nicht zu heiß, das Fläschchen. Sage ich, doch, das ist zu heiß. Ihr Männer, ihr wollt immer alles besser wissen. Sag ich, du, das ist zu heiß. Nein, das ist dahergehalten. Sie hat niedrigen Blutdruck und für sie war es nicht zu heiß. Und dann sagt sie, schau, das ist nicht zu heiß. Doch. Und dann gibt sie es ihr und die fängt an zu schreien. Sag ich, ja, ja, ihr Frauen, ihr wollt immer alles besser wissen. Das hat ihr wehgetan, aber ich hatte doch recht. Und es ist doch etwas, wenn man Recht hat. Hast du auch schon einmal Recht gehabt? Hast dich auch schon einmal so über dein Recht gefreut, dass es dem anderen wehgetan hat? Du, pass auf, vom Recht haben bis rechthaberisch sein, ist es nur ein kleines Schrittchen. Ich hab triumphiert, ja siehst du, ja, ja, ich habe Recht gehabt. Hast du auch schon einmal Recht gehabt? Rechthaberei ist auch Pharisäerwesen. Ha! Ich habe triumphiert. Später gehe ich in mein Kämmerlein hinein, um zu beten. Und da bete ich so schön. Herr Jesus, heute Abend habe ich ja die Versammlung da. Geh mit mir, hilf mir, Herr Jesus. Segne die Geschwister. Gib Gnade, dass ich ihnen Liebe, deine Liebe bringen kann. Jetzt war er wieder da, der neue Gesetzgeber, dieser Heilige Geist. Du willst schön und im Segen willst du predigen. Und deine Frau, die seufzt daneben dir. Geh hin, du stolzer Prediger, und bitte deine Frau um Verzeihung. Aber Herr Jesus, ich hab doch recht gehabt. Ja, aber in der Liebe warst du nicht. Du hast deiner Frau wehgetan. Da baut sich ein Spannungsverhältnis, baut sich da auf. Hast du mit Rechthaberei auch schon Spannungsverhältnisse in deiner Umgebung aufgebaut? Das will der Heiland. Geh hin. Ja, aber dann hat ja sie recht. Ich bin doch Prediger, Herr Jesus. Ich predige doch dein Evangelium. Aber ich will nicht nur, dass du das Evangelium predigst, ich will auch, dass du in die Demut gehst. Ha, das hat mir nicht so gefallen, aber ich habe es getan. Nachher war ich frei, Lob und Dank. Ich bin so froh für den Gesetzgeber, den Heiligen Geist. Noch so ein Beispielchen. Papa, der kam hinten nach. Er hatte den Alkohol und die Zigarette hatte er da noch. So als Altlast mit in die Bekehrung hineingenommen. Aber niemand in der Gemeinde hat geraucht. Und da war es ihm doch peinlich. Und wieder und wieder hat auch in der Liebe jemand gesagt, du hör einmal, Bruder Wegner, das ist ja eine Bindung, das ist ja etwas, was du machen musst, das ist ja ein Zwang. Willst du nicht loswerden davon? Ja, das will ich, aber das war so schwer. Aber der Heiland hat ihn vom Alkohol, von der Zigarette und vom Jähzorn freigemacht, nachdem er uns ordentlich gebürstet hatte. Aber etwas war noch da. Wir hatten eine Wohnung. Und da waren wir so froh, dass wir endlich so klein, 2x57 Quadratmeter, erbärmlich klein, aber da waren wir froh. Und damit die Hypothek getilgt werden konnte, haben wir Mieter in den unteren Bereich hineingenommen. Fromme Leute haben wir da hineingenommen. Wir waren ja zu viert da oben, später dann mehr. Und da unten, die waren sogar 6 mit den Kindern. Und wenn 10 Leute beieinander sind, so in einem Haus, in 2 Wohnungen, da muss doch ein Lobpreis und eine Anbetung stattfinden. Ne? Da ist doch schon der Himmel hier auf dieser Erde. Hast du gedacht? Es gibt verschiedene Fromme. Die Kinder waren lebhaft. Und diese Leute, die waren auch ein bisschen derber als wir. Die haben dann auf dem Essstrich in der Küche Holz gespalten. Und im Apport war auch ganz schnell etwas kaputt. Und das tat Papa so weh, wenn die irdische Heimat, wenn die so lädiert und geschädigt wird. Das hat doch alles Geld gekostet. So sind wir Schwaben nun einmal. Und er hat gesagt, jetzt gehe ich nur, da muss man sagen, Papa, haben wir gesagt, mach keinen Krach. Die ganzen Ungläubigen da um uns herum, die lauern ja nur darauf, bis wir zanken und streiten miteinander. Und dann lachen sie, schaut euch doch einmal die Frommen an, das dürfen wir nicht, wir beten lieber. Ja, einmal war es halt wieder ganz fürchterlich, das hat gepoltert und das hat getrönt da unten. Und wir spürten, da geht jetzt wieder etwas in die Brüche, das gibt doch jetzt wieder Schaden. Mein Vater, der wird ganz bleich im Gesicht, jetzt will er runtergehen. Ich dachte, oh weh, wenn der jetzt da einen Streit, ein Spektakel da unten anfängt. Was mache ich jetzt bloß, Herr Jesus, deine Ehre, in unserem Hause finden Versammlungen statt. Herr Jesus, welchen Eindruck bekommen die Nachbarsleute da bei uns? Da stehe ich im Weg und sage, Moment, Vater, Junge, lass mich weg, sagt er. Nur einen Moment, du kannst gleich gehen. Wenn der Herr Jesus jetzt kommen würde und sage, Heinrich, ich habe eine schönere Wohnung für dich, ein viel besseres Milieu. Viel friedvoller, ohne Störung, ohne Leid, ohne Tränen. Willst du mit? Wenn du dann mitgehen würdest, dann hätten die Mieter da unten nicht nur die untere Wohnung, die hätten dann beide Wohnungen. Wäre dir das nicht ein bisschen zu viel? Der guckt mich mit ganz großen Augen an. Diese Liebe, dieser Hinweis auf Jesus hat den Gesetzgeber in ihm geweckt. Und was der zu ihm gesagt hat, das Gesetz, die Triebe des Heiligen Geistes, die der Geist Gottes drängt und treibt, das sind Kinder, eigentlich sagt der Urtext, Söhne Gottes, die Folgen gelernt haben, die auf das eingehen, was der Heilige Geist will. Das sind Söhne des lebendigen Gottes. Der schaut mich ganz groß an, dreht sich rum, geht in sein Kämmerlein hinein und kommt nach einer halben Stunde wieder heraus. Er war nicht mehr rot im Gesicht, er war nicht mehr bleich im Gesicht, er war ganz entspannt. Keiner hat etwas gesagt. Solchen Atmosphären, wenn der Geist Gottes zu einem Menschen redet, das sind Menschenworte total fehl am Platz. Er ging nicht hinunter. Und Wunder, oh Wunder, diese schwierigen, frommen Leute sind wir nach 3 Wochen ohne unser Hinzutun losgeworden. Im Frieden losgeworden. Wenn man seine Lektion lernt in der Situation, in die Gott einen hineingestellt hat, dann bekomme ich Macht über diese Situation. Lerne ich meine Lektion nicht, die mir Gott verordnet hat, da kann ich fromm diskutieren und streiten und debattieren. Die frommen Ellenbogen benutzen, nützt nichts. Dass so viel durch die Heiligung, durch das geleitet, gedrängt, korrigiert, gestraft werden des Heiligen Geistes, diesen Gehorsam möchte Gott. Zu dem uns der Heilige Geist. Wahre Heiligung ist das, wenn ich darauf eingehe, was der Geist Gottes will. Das ist die Heiligung, das ist der Gehorsam. Deshalb nennt Paulus auch, zum Glaubensgehorsam sollen die Heiden geführt werden. Jetzt noch etwas. Glaube ich zwar nicht ganz. Wenn jemand hier wäre, der dem Heiligen Geist immer gefolgt und gehorcht hätte, glaube ich nicht. Ich traue euch zu, dass ihr noch Fehler macht. Mir traue ich es noch mehr zu. Aber wenn jemand hier wäre, der immer das getan hätte, was der Heilige Geist von ihm verlangt hätte, er wäre nichts vor Gott. Denn wirklich heilig wird man auch nicht durch den Gehorsam. Das ist Voraussetzung, dass wir dem Heiligen Geist gehorchen. Hören wir gut hin, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam, um mit dem Blute Jesu besprengt zu werden. Wann bin ich geheiligt? Nur durch Sühnopfer und Blut Jesu. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ein lieber Bruder hat mich mit einem deutschen Bruder auf dem Flughafen in Bukarest letztes Jahr empfangen, als ich da in einem Aufbruch, jungen Gemeinde, einen Dienst versehen sollte. Für 14 Tage. Da kommt ihr, meine geheiligten Brüder. Das hat mich so gefreut. Der hatte begriffen, man kann sich nicht heilig machen. Man sollte sich nicht heilig sprechen lassen von seiner frommen Umgebung oder Kirche. Aber das geheiligt sein, das hat mich so gefreut. Nur durch die Besprengung mit dem Blute Jesu. Und das ist die sichere Heiligkeit. Die gilt vor Gott, nicht Selbstheilige. Ich sage auf einer Kassette, es gibt Selbstheilige, es gibt Scheinheilige und es gibt Eisheilige. Wenn du in ihrer Nähe bist, dann frierst du erbärmlich. Da fühlst du dich nicht wohl. Und es gibt Geheiligte. Ich beziehe mich nicht allein auf diese Bibelstelle. Ich denke an die Korinther ist es, wo geschrieben steht, an die Geheiligten an die Heilige, zur Heiligung Berufene. Die sind aber zu Schanden geworden an sich. Und weil sie zu Schanden geworden an sich, haben sie das große Geschenk angenommen. Jesus ist mir gemacht zur Erlösung, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und Heiligung. Ach, das ist was Schönes. Und alle, die den Namen unseres Herrn Jesu anrufen. Dann noch zwei Punkte. Ich mache es kurz, damit wir zu Ende kommen. Diese Dinge sind Prozesse, Reifeprozesse, Lernprozesse. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, erstens. Zweitens, zu Fremdlinge gemacht hier auf dieser Erde. Drittens, durch die Vorausbestimmung Gottes, das ist Jesus, zur Auswahlschar gelangt. Viertens, das Geschenk des Heiligen Geistes. Und was will der? Damit ich mit meinen Gaben angebe oder mit meiner Predigt oder mit meinen frommen Erfolgen. Der Gehorsam, der vom Geist geforderte Gehorsam. Das kann beim einen ganz anders sein als bei dem anderen. Die Besprengung durchs Blut Jesu, die wahre vor Gott gültige Heiligkeit durch das Sühnopfer meines Herrn. Sechstens, wiedergeboren, wenn das in meinem Leben ist, zu einem unvergänglichen, unverweltlichen, ewigen Erbe, das aufbewahrt ist, das schon vorhanden ist. Wem? Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ganz kurze Illustration noch. Ich bin Erbe geworden, dieser Wohnung, die ich vorhin geschildert habe. Die hatte dann, damals war das noch viel mehr Geld als jetzt, 90.000 D-Mark wert. Ich habe ein Erbe gemacht, der Notar war ganz feierlich, als beim Heimgang meines Vaters dann ich eingeladen wurde, Mama und meine Schwester. Und dann ging er an den Tresor hin, hat das Testament, das da verwahrt wurde, hervorgeholt, hat es vor mir dann seinem Amtstisch niedergelegt. Mit feierlicher Miene sagt er, schauen Sie, ich löse das Siegel hier. Sag ich, ja, ja, ist schon gut. Nicht, ja, ja, ist schon gut, hat er gesagt. Das wird zu Protokoll genommen. Das müssen Sie ja nachher bestätigen, nicht, ja, ja. Ha, so eine Feier, so eine Amtsmiene da. Und das war ein vergängliches Erbe, 90.000 Mark. Das war kein ewiges Erbe. Vergängliches Erbe, 120.000 Mark Schulden sind geworden. Ich habe sie nie mehr, nicht, dass mich jemand falsch versteht. Die sind weg. Ich habe inzwischen ein ganz hohes Konto bei meinem Vater im Himmel. Ich stehe nicht in Rot, Lob und Dank. Ich habe schwarze Zahlen, habe ich, aber ganz schön deftige. Und ich kriege immer wieder schon einen Vorschuss, ich kann immer wieder abheben. Aber endgültig das Beste, das kommt noch, Lob und Dank. Zu einem unvergänglichen, ewigen Erbe, das sollst du verwalten können. Und wenn du deine Lektion lernst, da kriegst du gar Hilfen. Die werden solche anvertraut, die keine eigene Wohnung haben. Du darfst sie in die ewige Hütten aufnehmen, sagt alles der Herr Jesus. Und das Letzte, Siebente. Zu diesem herrlichen Erbe, das auf euch wartet, sollt ihr bewahrt werden am Ende hier, durch die Endzeit. Damit euch Gott dahin durchtragen kann, durch die schwierige Endzeit, bis dass ihr das Erbe antreten werdet. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünden frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Und da will mich Gott durchtragen, brauche keine Furcht zu haben. Denn der in mir wohnt, ist viel, viel größer, als der in der Welt ist. Gesagt habe ich euch schon, ich möchte euch gern dann in meine Wohnung einladen, aber ich warte danach auf eine Gegeneinladung. Gott Gnade gibt, selbstverständlich. Wenn Gott bewahren kann, dann will ich euch meine Reichtümer zeigen. In Jesus Christus. Jetzt bin ich manchmal ein armer Schlucker, verkannt, schief angeschaut. Ich habe schon das Fliegen gelernt hier in Deutschland. Ich meine, ich wurde rausgeflogen aus einem Haus, ich wurde rausgeschmissen. Man hat schon mit Steinen nach mir geschmissen in der Mission in Afrika. Aber dort habe ich herrliche Reichtümer. Und wenn Gott ein bisschen so, wenn man sich heiligen lässt durch den Geist, dann nimmt er schon einmal den Vorhang weg und zeigt persönliche Ziele. Und da kann Gott zeigen, welche Diener einem sogar noch zur Verfügung stehen. Wenn ich ein Geheiligter bin, auserwählt in Jesus Christus, wenn ich mich leiten lasse von dem guten Heiligen Geist. Amen.
Yeah.